Willkommen beim Audioguide des Freilichtmuseums Burgruine Runding. Bitte achten Sie beim Zuhören immer auf Ihre Füße und den Boden und kommen Sie nicht vom Weg ab. Sie nutzen dieses Audioerlebnis auf eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. Dies ist ein Beitrag der Gemeinde Runding zum Tag des offenen Denkmals 2020, bundesweit koordiniert von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Dieser Audioguide macht die vereinfachten Tafelbeschreibungen, im Original von Dr. Bernhard Ernst, hiermit auch visuell eingeschränkten Menschen zugänglich und basiert zusätzlich auf den Materialien weiterer Heimat- und Burgforscher wie Ludwig Biebel und Franz Amberger. Der Schlossberg Runding liegt innerhalb des ostbayerischen Mittelgebirgsraums an zentraler Stelle. Rund 543 Meter hoch überragt er die Kamfurter Senke und bis zu 170 Meter im Mündungsdreieck der Flüsse Regen und Kamp. Letzterer trennt den Bayerischen vom Oberpfälzer Wald an der strategisch sehr bedeutsamen Durchgangsstraße nach Böhmen. Jahrhunderte hindurch war Runding die größte und mächtigste Burg im Bayerischen Wald. Wo einst die alten Ritter hausten, edle Herren Hof hielten und ihren Besitz verwalten, kann sich heute der Besucher auf eine spannende Zeitreise durch 800 Jahre begeben. Die als Freilichtmuseum gestaltete Burgruine gewährt Einblicke ins Leben auf einer mittelalterlichen Befestigungsanlage und in die Geschichte ihrer Besitzer. Beim Rundgang durch die weitläufige Anlage wird aber auch die bauliche Entwicklung nachvollziehbar. Von der Gründung der Burg über den Ausbau zur Schlossanlage bis zum Verfall. Wir starten den Weg hier an der großen Infotafel, ungefähr am Standort des ehemaligen Südtores der Vorburg, das den Weg zum damals Pachling genannten Ortskern des heutigen Runding freigab. Die unregelmäßig fünfeckige Vorburg war wenig wehrhaft. Direkt hinter der Infotafel begrenzte das ca. 23x9 Meter messende Pfleg- oder Verwalterhaus deren Westseite. Der eingeschossige Pultdachbau war bis 1920 bewohnt. Erhalten ist der ursprünglich tonnengewölbte Keller mit zwei Außenzugängen und vier Strebepfeilern. Gehen wir ein paar Schritte weiter über den Hof nach Osten zum 28x13 Meter großen Getreidekasten. Von dem ehemals dreigeschossigen, steilgiebeligen Satteldachbau stehen über dem verfüllten Keller neben Grundmauern vor allem noch Teile des Ostgiebels mit Strebepfeilern und Rechteckfenstern aufrecht. Seit 1883 ist dieser Teil eine Ruine. Ein Mauerzug mit dem Nordtor, an der Stelle des sichtbaren Toilettenhäuschens am Weg nach Rheindorf gelegen und angelehnten kleineren Anbauten, verband beide Gebäude. Der Getreidekasten band an eine der Hauptburg nordwestlich vorgelagerte, ummauerte Felsterrasse mit integrierter Torgasse an. Diese ging in einen Wall über, welcher die Hauptburg jenseits des Ringgrabens noch auf weite Strecken umzieht. Darauf verlief eine äußere Zwingermauer. Ein zusätzlicher, in Resten erhaltener Zwinger erstreckte sich entlang des Weges nach Runding. Weitere Außenanlagen waren der fast bastionsartig wirkende, terrassierte Fasanengarten westlich des Pfleghauses und ein Ziergarten nördlich davon. Begeben wir uns nun langsam auf dem Weg zum Gipfelplateau des Schlossbergs und bleiben dann am Burggraben stehen. Die Burg Runding erfuhr im Laufe ihres Bestehens eine vielschichtige bauliche Entwicklung in 12 Hauptbauphasen, davon 7 mittelalterlichen zwischen dem 11. Jahrhundert und 1500. Eine Nutzung des Schlossberges schon im 10. Jahrhundert belegen Keramikfunde. Ins 11. Jahrhundert datiert eine erste Wehrmauer mit vorgelegtem Hanggraben unter dem Südwestflegel. Nach 1100 überbaute man diese mit einem polygonalen Gebäude und errichtete auf dem Gipfelfels einen ummauerten Rechtecksbau samt Halsgraben. Es dürfte sich dabei um Wohntürme gehandelt haben. Im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts erfolgte die Aufgabe des Polygonbaus. Nach 1200 entstand die ein unregelmäßiges Trapez bildende Ringmauer. An ihrer Nordwestseite lagen der Palas mit Saal im Obergeschoss und das Tor. Auf den Nordwestteil des Gipfelfelsens stellte man einen weiteren Rechteckbau, dessen Erdgeschoss möglicherweise bereits eine Kapelle enthielt. Während des ausgehenden 13. und 14. Jahrhunderts entstand neben zusätzlichen Wohngebäuden durch Einziehen einer inneren Ringmauer mit repräsentativem Doppelturmtor im Südosten ein Zwinger. Nach 1413-15 begannen sich über das gesamte 15. Jahrhundert hinziehende Aus- und Umbauten, welche einem gestiegenen Repräsentationsbedürfnis Rechnung trugen. Hierzu gehörten die Erneuerung und Aufstockung des Palas, der Neubau des quadratischen Wohnturms an der Westecke und weitere Gebäude sowie die Pflasterung des Burghofs. Auf dem Gipfelfels ersetzte man den nordwestlichen Rechteckbau durch eine große, ummauerte Kapelle. Auch sein südöstliches Gegenstück wich einem Neubau. In der Südecke des Hofes legte man zudem eine Zisterne an. Fortschritte in der Waffentechnik erforderten den Bau einer Zwingermauer mit Torhaus und Türmen samt ausgemauerten Ringgraben. Auch die Anlage der Vorburg mit Pfleghaus und Getreidespeicher sowie die Außenbefestigung fällt in diese Zeit. Diese Phase endet mit einer teilweisen Zerstörung durch Beschuss in der Zeit um 1500. Vier neuzeitliche Bauphasen von 1500 bis 1829 führten zur Umgestaltung der Burg in eine kaum noch verteidigungsfähige, schlossartige Anlage. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erweiterte man das Torhaus, baute die Schalentürme voll rund aus, errichtete den Pferdestall und ein Gebäude mit Ofen. Dieses wurde in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit dem zweigeschossigen Südwestflügel überbaut. Die Hofseite des erneut umgebauten Palas verstellten nun Anbauten. Vom Alltag zeugen drei Latrinen, Schmelzöfen und das Backhaus. Die Verwüstung der Vorburg durch schwedische Truppen 1633 und die komplette Plünderung der Burg 1641 hinterließ einen hohen finanziellen und baulichen Schaden. Die Baumaßnahmen der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts beendeten Rundings Rolle als Wehranlage. Die Zugbrücke wurde von einer Steinbrücke ersetzt, die Zwingermauern ohne Wehrgang wiederhergestellt und die Ringmauer mit Pforten durchbrochen. Zahlreiche Strebepfeiler und Stützmauern belegen den schlechten Bauzustand der Gesamtanlage. Trotzdem versuchte man dieser mit dem Abbruch der Palasanbauten und einem neuen, zweigeschossigen Nordostflügel anstelle von Einzelgebäuden ein mehr schlossartiges Aussehen zu geben. Zur Burgkapelle führte nun neben der Holzbrücke vom Südwestflügel her auch eine Freitreppe. Ein zweiter Backofen weist auf eine gestiegene Anzahl von Burgbewohnern hin. Die Zeit zwischen 1700 und der Aufgabe der Burg 1829 kennzeichnen hauptsächlich substanzerhaltende Maßnahmen wie weitere Strebepfeiler oder die Erneuerung eines Backofens. Doch entstanden auch eine Schmiede, eine neue Freitreppe zum Palas und eine Treppe von der Kapelle zum Gebäude auf dem Südostteil des Gipfelfelsens, das jedoch um 1800 einstürzte. Der nach 1829 einsetzende und bis weit ins 20. Jahrhundert fortgesetzte Abbruch ist detailliert nachvollziehbar. So war 1846 der Südwestflügel ohne Dach, 1851 der Palas und 1883 der Getreidekasten. Das Steinmaterial fand im Dorf Runding und im Umland Verwendung. Der letzte bewohnte Bau war, wie erwähnt, bis 1920 das Pfleghaus. Die Anfänge der Burg Runding reichen 1000 Jahre zurück. Erbaut wurden sie von der weit verzweigten Familie der Rundinger, die erstmals um 1118 urkundlich erwähnt ist. Die Rundinger waren Dienstmannen der Markgrafen von Cham, ab 1204 der Wittelsbacher Herzöge. Sie gehörten sogar zur Reichsministerialität und stiegen in den Niederadel auf. Als sich zwei Zweige der Familie den Besitz teilten, wurde Runding zur Doppelburg mit zwei Wohntürmen und zwei Toranlagen. Finanzielle Schwierigkeiten zwangen die Rundinger im 14. Jahrhundert wiederholt zum Verkauf von Teilen der Burg. 1410 verkaufte Heinrich Rundinger schließlich sein Drittel an Herzog Johann III. Von Niederbayern Straubing-Holland, das dieser 1415 seinem Schatzmeister und Vizthum, dem Stellvertreter, Heinrich II. Nothaft zu Wernberg übertrug. Der vermögende Angehörige der aus dem Egerland stammenden Familie hatte 1413 schon die anderen Anteile erworben. Er und seine Nachfahren bauten die Burg Runding zu einem prächtigen Schloss aus. Das Blatt wendete sich, als sich die Nothaft den gegen den Herzog gerichteten Adelsbünden anschlossen. Unter Heinrich VI. Begannen auch wegen zahlreicher nicht beglichener Darlehen an die Pfälzer Wittelsbacher der finanzielle Abstieg. 1549 erwarb Ludwig VII. Von Eyb Schloss Runding für 34.000 Gulden. Das fränkische Geschlecht konnte sich aber nur 70 Jahre halten. Durch Heirat und Kauf kamen 1629 die Nothaft an ihren alten Familienbesitz. Der Wiedererwerb stand allerdings unter keinem guten Stern, denn der Dreißigjährige Krieg forderte seinen Tribut. Unter der Last der Schulden vermachte Johann Heinrich Franz Emanuel 1730 Runding dem Deutschen Orden, ehe 1759 das Reichskammergericht Josef Anton Cajetan Nothaft von Eisenstein aus der freiherrlichen Linie das Erbe der gräflichen Nothaft zusprach. Ihm folgte sein Neffe Maximilian Cajetan, mit dessen Söhnen Wilhelm Cajetan und Karl Philipp endete die mehr als 400 Jahre währende Zeit der Nothaft in Runding. Letzterer musste den mit 294.259 Gulden belasteten Besitz 1829 an den Staat verkaufen, der ihn seinerseits 1832 an den Münchner Hofbankier Jakob von Hirsch weiter veräußerte. Das Interesse des Spekulanten galt einzig den Ländereien. Das Schloss ließ er verfallen. Von seinen Erben übernahm 1858 die Familie des Schlossbauern Schätz eine Halbruine. Um die Gebäudesteuer zu umgehen, ließ der neue Eigentümer die Dächer abtragen und die großen teuren Eichendielen verkaufen. Die einstürzenden Mauern dienten den Dorfbewohnern fortan als Baumateriallager. Der Verfall war nicht mehr aufzuhalten. Nach 1919 mehrfach wechselnde Besitzer und zwei gescheiterte Wiederaufbauversuche taten ein Übriges. Seit 1934 befindet sich die Ruine im Eigentum der Familie Amberger. Ersten Erhaltungsmaßnahmen 1958 folgte ab 1993 unter Trägerschaft der Gemeinde Runding, ab 1996 unterstützt durch den Verein der Burgfreunde Runding e.V. die Sicherung und Sanierung der verbliebenen Mauern, vor allem auf der vom Bewuchs befreiten Hauptburg. Von 1999 bis 2011 wurden die Sanierungsmaßnahmen von archäologischen Grabungen begleitet. Unter der Leitung des Bamberger Mittelalterarchäologen Dr. Bernhard Ernst wurde die Hauptburg vollständig freigelegt. Mit gut 5000 Quadratmetern ist Runding heute die größte flächig freigelegte Burgruine in ganz Bayern. Auf dem einheitlich wiederhergestellten Laufniveau der letzten Nutzung um 1830 kann der Besucher das Gelände auf eigene Faust erkunden. Orientierung beim Rundgang bietet die anschauliche Beschilderung der einzelnen Gebäudeteile. Neben Angaben zur Baugeschichte und zu früheren Nutzungen erhalten die Infotafeln auch Grabungsbefunde, Hinweise zu den begleitenden Funden, Rekonstruktionszeichnungen und historische Abbildungen. Mit etwas Fantasie kann so vor den Augen des Betrachters das einstige Schloss in seiner alten Pracht wiedererstehen. Als archäologisches Freilichtmuseum ist die Burgruine Runding seit 2012 eine vielbesuchte Attraktion, Stätte der Begegnung sowie Schauplatz geselliger und kultureller Veranstaltungen. Betreten wir nun über die Torgasse aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts den Bereich der Hauptburg. Die Torgasse diente der Abriegelung des Weges zur Zugbrücke. Reste einer Torleibung und einer möglichen Überwölbung sind zu erkennen. Der Burggraben links und rechts ist auch ein heute noch komplett begehbarer Ringgraben, ebenfalls aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, und weist eine Länge von ca. 380 Metern auf. Über den Trockengraben führte im 16. Jahrhundert eine Klappzugbrücke. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde diese durch eine Bogenbrücke ersetzt, erkennbar an den Widerlagern und am ersten Bogenansatz. Gehen wir weiter Richtung Torhaus und zum Dohlenturm genannten Wohnturm knapp rechts dahinter. Burgen wie Runding erfüllten eine Vielzahl von Aufgaben. Vorrangig waren sie verteidigungsfähiger Wohnsitz des Burgherrn und seiner Familie. Dieser diente auch der Produktion unterschiedlicher Bedarfsgüter und war Wirtschaftszentrum eines Kleinraums. Als Ort der Herrschaftsausübung hatte er Justiz- und Verwaltungsaufgaben und übernahm den Schutz der Umgebung. Von hoher Bedeutung war zudem seine Rolle als Statussymbol einer herrschenden Schicht, die ihre eigene, teils höfisch geprägte Kultur pflegte. Die Nutzungsstruktur der Burg Runding lässt eine enge Verzahnung unterschiedlicher Funktionsbereiche erkennen. In der Vorburg lagerten im Getreidekasten und im Keller des Pfleghauses Vorräte, während dessen Erdgeschoss Wohn- und Arbeitsräume des Burgverwalters aufnahm. In der Hauptburg dienten die Keller des Palas der Bevorratung, in seinem ersten Obergeschoss lagen Küche und Festsaal, im zweiten Obergeschoss Wohnräume und Oratorium des Burgherrn. Auch das Torhaus enthielt Wohnräume, ebenso der anschließende Wohnturm mit Gefängnis im Erdgeschoss. Ein Anbau nahm einen Schmelzofen bzw. eine Esse auf. Im Südwestflügel lagen im Erdgeschoss wenige Wohnräume, Archiv, Räucherkammer und eine Zisterne. In der Eingangshalle wurde auch geschlachtet. Das Obergeschoss mit der Druckerei erfüllte hauptsächlich Wohnfunktionen. Der Nordostflügel wies im Erdgeschoss unter anderem einen Wohnraum mit Heizkammer, eine zweite Zisterne, eine große Latrine und vor allem den Pferdestall mit Knechtskammer auf. Das Obergeschoss war wieder Wohnzwecken vorbehalten. Im Südostflügel lagen im Erdgeschoss zwischen einem kleinen Stall und der Bäckerei Räumlichkeiten für Kranke, darüber zwei Wohnräume. Auf dem Gipfelfelsen ersetzte die Kapelle einen älteren Wohnbau. Das dahinterstehende Gebäude diente wie auch einer der drei Anbauten zumindest teilweise Wohnzwecken, während die anderen als Schmiede bzw. Werkstatt mit 4 Schmelzöfen genutzt wurden. In Runding lebten in Friedenszeiten kaum mehr als 20 bis 25 Personen. Ihre Wohnverhältnisse waren vom Klima und der Ausstattung der Räume abhängig, deren Fenster ab dem Spätmittelalter verglast waren. Mobiliar, oft mit Zierbeschlägen, gab es zunächst nur spärlich. Rauchlose Wärme ermöglichten ab dem 13. Jahrhundert Kachelöfen. Auch Tischöfen fanden Verwendung. Gluthauben bedeckten nachts offene Feuerstellen. Öl- und Talglampen spendeten Licht. Fortschrittlich war die Art der Fäkalienentsorgung über in den Graben führenden Kanäle. Auf dem Speiseplan stand viel Fleisch, vor allem Rind und Schwein, dazu Fisch, Muscheln und Schnecken. Das Küchen- und Tischgeschirr zeigt ab dem 15. Jahrhundert zunehmende Formenvielfalt. Einfache Gebrauchskeramik bezog man aus der Region. Die Ansprüche einer gehobenen Tischkultur deckten Importe aus ganz Mitteleuropa. Hierzu gehört Steinzeug unter anderem aus Belgien und der Lausitz, Geschirr aus Zöblitz in Sachsen oder Porzellan aus Meißen und Nymphenburg. Gläserne Trinkgefäße umfassten ein breites Spektrum vom Nuppenbecher des 15. Jahrhunderts über barocke Pokale bis zu klassizistischen Schliffbechern. Buchdeckelbeschläge und Schreibutensilien, aber auch der Nachweis von Archiv und Druckerei weisen auf die Bedeutung von Schriftlichkeit hin. Salbtöpfchen und Schröpfköpfe belegen großteils auf Heilpflanzen angewiesene Bemühungen um die Gesundheit. Dem Zeitvertreib dienten Turniere, Kaspar der Dritte Nothaft galt als Turnierheld, Musik, die Jagd, auch eine Lockpfeife wurde gefunden, aber auch Spiele der Erwachsenen, Würfel, Dame, Mühle und Dominosteine sowie Schachfiguren wurden entdeckt. Und auch Kinderspiele wie Schusser oder Miniaturgeschirr wurde aufgefunden. Den Alltag bestimmt stets auch die Sorge um das Seelenheil. Zeugen privater Frömmigkeit sind Rosenkranzperlen und ein Benediktuspfennig. Ihre letzte Ruhe fanden die Burgherren in der Rundinger Dorfkirche, aber auch in Karmünster und im Straubinger Karmelitenkloster. Burgen sollten schon alleine durch ihre Lage und Baugestalt imponieren und Feinde abschrecken. Dies funktionierte so gut, dass Belagerungen die Ausnahme waren. Runding war in rund 750 Jahren nur dreimal das Ziel eines Angriffs, nämlich um 1500, 1633 und 1641. Selten dienten Burgen Offensivzwecken. So war Runding einmal 1429 Ausgangspunkt von Unternehmungen gegen die Hussiten. Die Entwicklung der Waffentechnik bewirkte einen steten Wandel der Kriegsführung. waren im Hochmittelalter überhöhte Standorte der Verteidiger wichtig. So wurde mit dem Aufkommen wirkungsvoller Feuerwaffen ab dem 15. Jahrhundert eine Staffelung der Wehranlagen in die Tiefe mit Zwingern und Gräben nötig. Allerdings fehlen in Rundingen Rondelle und Bastionen mit ihren oft meterdicken Mauern. Die Verwendung von Geschützen auf der Burg beweist aber ein Depot steinerner Kanonenkugeln. Auch eine Wallarmbrust ist über einen großen Bolzen belegt, ebenso die Herstellung von Bleikugeln durch eine Gussform. Rüstungen unterschiedlicher Konstruktionsweise schützten die Kämpfer. Von sogenannten Brigantinen des 15. und 16. Jahrhunderts stammen Eisenlamellen mit Zierniten. Sie waren auf der Innenseite von dickem Leinenstoff oder Leder angebracht. Teil einer Prunkrüstung des 16. Jahrhunderts war ein Messingmedaillon mit Darstellung eines antikisierenden Kriegerkopfes. An Waffen wurden ein Schwertknauf und zahlreiche Armbrustbolzen gefunden. Zur Ausrüstung von Streitrössern gehörten ein langer Radsporn und die Fragmente einer Kandare. Begeben wir uns nun zum Torhausbau, dessen älteste Teile aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammen. Es war in drei Geschosse gegliedert, teils gewölbt, mit drei Toren und Zwingerpforten und Schlüsselscharten. Im Erdgeschoss war eine Wachstube mit Ofen, darüber eine Wohnung mit Küche. Links sehen wir eine kleine Treppe aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Zugang zum Nordwestzwinger und dem ersten Obergeschoss des Torhauses, ab dem 16. Jahrhundert auch zur Torwächterwohnung. Wir durchschreiten die ehemals drei Torbögen mit Nepomuk-Kapelle auf Originalpflaster. Die zugehörige Nepomuk-Statue aus dem 17. Jahrhundert steht heute im Dorfzentrum neben der Pizzeria Al Castello. Das erste Tor war das Haupttor mit Zugbrücke. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts kam eine Pforte für Fußgänger mit einer Falltüre dazu. Das zweite Tor verfügte über einen Riegelbalkenkanal. Vor dem Tor gab es eine Sitznische bzw. eine Kammer mit Schießscharte zum Graben. Das dritte Tor war ein Rundbogentor zum Innenhof der Burg, davor mit einer Zwingerpforte. Nun stehen wir vor dem Wohnturm, dem als Dohlenturm bekannten höchsten Bauteil der Burgruine Runding und Wahrzeichen der Gemeinde. An dessen Nordseite befand sich, rechts vom Weg, ein Ofen bzw. eine Esse aus dem 18. Jahrhundert in einem Anbau, darunter ein Schmelzofen mit Zug aus dem 15. Jahrhundert. Der Wohnturm aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts hatte eine Höhe von ca. 19 Metern. Im Erdgeschoss befand sich ein Gefängnisgewölbe, im ersten bis dritten Obergeschoss Wohnräume. Bei einer Ausdehnung von 9,5 mal 9,5 Metern führt ein leicht schräger Eingangstunnel durch die 2,3 Meter dicke Mauer ins ehemalige Burgverlies, in das wir nun eintreten. Heute befinden sich hier Schautafeln zur Besitz- und Baugeschichte der Burg sowie Informationen zum Alltag auf dieser Wehranlage. Im ausgehenden 18. Jahrhundert wurde hier allerdings ein schauriger Fund durch den Schlossherrn persönlich gemacht. In der Chronik heißt es: Dann baute er, Maximilian Kaitan Nothaft, gestorben 1794, in die schon ziemlich verfallenen Räume des Burgverlieses im Turm, die er vom Torgang aus zugänglich machte, einen Weinkeller ein. Beim Abbruch einer Ziegelwand kam hier ein in schweren Ketten angeschmiedetes Totengerippe zum Vorschein, dessen Kopf mehrere Schritte davon entfernt, nebst einem gänzlich verrosteten Schwerte auf einem Mauersimse lag. Er ließ sorgfältig alle Überreste in ein kleines Kistchen legen, dasselbe vernageln und, ob unnötiges Aufsehen zu vermeiden, nachts auf den Kirchhof zu Pachling in eine Ecke begraben, wobei er selbst anwesend war. Bei der Wasser- und Lichtkabelverlegung 1999 kam es zur Entdeckung des Fundamentecks im Inneren des Wohnturms in ca. 1,8 Meter Tiefe. Die Fortsetzung der Schrägung im Eingangsbereich in Richtung Osten und der Wehrmauerfortsetzung in Richtung Süden. Im Boden des Inforaumes ist das sichtbar markiert. Wieder außerhalb erkennen wir nun links des Weges den Zugang zum ehemaligen Palastkeller aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Dieser Anbau mit Pultdach verfügte über zwei Kellerräume mit Tonnengewölbe, die heute nicht mehr zugänglich sind. Wir begeben uns nun im Uhrzeigersinn im Burghof nach links zur roten Steintreppe, dem Eingang in den ehemaligen Palast, dem Hauptgebäude der Burg. Vorbei an Anbauten zum Palast links mit kleinteiliger Raumstruktur, Halbkeller mit Hofzugang und einer Kalkgrube im Anbau. Der Abbruch erfolgte bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Über die Palastreppe aus dem 18. Jahrhundert, die Ersatz für eine schmälere Treppe des 16. Jahrhunderts war, wohl mit Granitstufen, betreten wir das Gebäude. Der Palas hatte im Erdgeschoss eine Eingangshalle und teils gewölbte Räume. Im ersten Obergeschoss einen großen Saal und eine Küche. Im zweiten Obergeschoss befanden sich Wohnräume, sogenannte Garden und Kemenaten, und die Hauskapelle. Der Saal war aus der Eingangshalle über eine freie Treppe zugänglich. Der Palas oder Herrenhaus war in Pfalzen und Burgen das zentrale Wohn- und Repräsentationsgebäude für den Burgherrn. Dessen Kernbau stammt im Erdgeschoss aus der Zeit um 1200, im ersten Obergeschoss aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, das zweite Obergeschoss und der Gewölbekeller wurden in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts auf- bzw. umgebaut. Gehen wir nun zurück in den Burghof, weiter im Uhrzeigersinn um den zentralen Gipfelfelsen. An den Palas schließt sich rechts die Lakaienstube aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an, mit zwei Zugängen. Darüber eine Gesindestube. Im Unterbau ein Kachelofen mit Schürkammer. Dies war der letzte Raum im Nordostflügel mit Heizmöglichkeit. Die äußere Ringmauer stammt hier von ca. 1200, besaß eine Höhe von 10 bis 11 Metern und eine Stärke von ca. 1,5 Metern, zum Teil mit offenem Wehrgang darauf. Daneben erkennt man eine große Zisterne oder Regenwasserspeicherstelle. Auf der Burg Runding soll es einen legendären Brunnen mit 150 Meter Tiefe fast bis zum Niveau des Regens gegeben haben. Vermutlich wurde aber in diese Zisterne ab 1619 per holzvertäfelter, teils unterirdischer Druckwasserleitung vom östlich gelegenen Heidstein, 743 Meter hoch, das weiße Kirchlein St. Ulrich ist neben dem Gipfelkreuz sichtbar, frisches Quellwasser geleitet. Der Nordostflügel wurde in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts als Ersatz für zwei ältere Gebäude des 15. und 16. Jahrhunderts errichtet, mit Wohn- und Wirtschaftsräumen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss. Die Latrine aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts hat zwei Schächte zu Aborten im Erdgeschoss und Obergeschoss, samt Abflusskanal in den Burggraben. Weiter an einem Teil der Ringmauer aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, einer Teilerneuerung mit Zwingerpforte und dahinter einem Gebäude mit offener Galerie, zum Treppenhaus aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Hier führte eine Holztreppe ins erste Obergeschoss des Nordostflügels. Die Balkenlöcher sind noch immer sichtbar. Links kommen wir dann vorbei an der Sattelkammer mit Futterlager aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, einem Gewölbe mit Wohnraum für einen Knecht. Gegenüber, direkt am Burgfelsen, lag die Schmiede, zuletzt aus dem 18. Jahrhundert. Sie verfügte über ein Pultdach und ein Holzlager. Das Vordach stand auf Pfosten zum Anbinden der Pferde. Innen gab es eine große Esse, wo bei den Ausgrabungen Hufnägel gefunden wurden. Dazu passend lag auf der dem Burggraben zugewandten Seite gegenüber der Pferdestall aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. 8 bis 16 Pferde standen hier in 1,80 Meter breiten Boxen mit Ständern, einem Mittelgang und einem Gewölbe. Der Fäkalienablaufkanal in den Graben ist gut zu erkennen. Im Südosteck der Burg gab es hier eine Außentreppe aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit Zugang zu den Räumen über dem Stall und zum Wehrgang der südöstlichen Ringmauer. Diese Ringmauer hier stammt vom Ende des 13. Anfang des 14. Jahrhunderts, verfügt über eine Höhe von ca. 8 Metern und eine Stärke von ungefähr 1,5 Metern. Im 15. Jahrhundert wurde sie erneuert und mit einem gedeckten Wehrgang versehen. Die Pforten kamen im 17. Jahrhundert dazu. Auf der Außenseite der Ringmauer befindet sich der Felsengarten aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Das ummauerte Areal diente wohl dem Anbau von Heilpflanzen und Kräutern. Sogar Weinanbau soll hier betrieben worden sein. Der Zwingerbereich daneben wurde für Tierhaltung oder Gartenanlagen genutzt. Die Zwingermauer von 1200 diente beim Bau als Ringmauer mit Wehrgang. Nach dem Bau der inneren Ringmauer im 14. Jahrhundert erfolgt ein Funktionswechsel als Einschlussmauer des Zwingers. Ein Zwinger war der zwischen der inneren und der äußeren Ringmauer liegende Umgang mit Nutzung zur Tier- und Pflanzenhaltung in Friedenszeiten. Wir gehen jetzt bitte an der modernen Metalltreppe vorbei zum Backhaus aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Es verfügte über zwei Geschosse und ein Pultdach. Hier gab es ursprünglich einen, ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zwei Öfen mit einem Holzlager außen. Die Gewölbekuppel des ersten Ofens aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde 2004 rekonstruiert. Der zweite Ofen war noch ca. 100 Jahre älter und wurde im 18. Jahrhundert mit einer Treppe erneuert. Er verfügte über eine Ofenplatte von 3,2 x 2,8 Meter und ein Kuppelgewölbe. Der Herd aus dem 18. Jahrhundert diente wohl der Warmhaltung von Speisen und wurde ebenso 2004 rekonstruiert. Daneben gab es, vor dem Doppelturmtor im 18. Jahrhundert, den sogenannten Römerbau. Im Erdgeschoss Stallungen und einen Krankenraum, im Obergeschoss zwei Kammern. Das Doppelturmtor stammt vom Ende des 13., Anfang des 14. Jahrhunderts. Es war das zweite Haupttor nach einer erbrechtlichen Besitzteilung und wurde erst Ende des 15. Jahrhunderts vermauert. Runding war somit eine Doppelburg, eine Garnerbenburg, mit jeweiligem Wohnturm und eigener Toranlage. Der Burggraben entstand in der vorliegenden Form wohl erst mit Zwingermauer der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es gab vorher also zwei Tore, ein sehr seltener Befund. In Bayern nur noch auf der Burg Trausnitz ob Landshut zu sehen. Ein paar Meter weiter kann man in der Südwestecke der Burganlage eine weitere Zisterne sehen, aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Zwei Zuleitungen zum Sammeln des Regenwassers von den Dächern sind noch auszumachen. Direkt daneben lag der Räucherofen aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Dessen Nutzung ist über eine fettige Rußschicht bewiesen. Es gab eine Anbindung an einen Kamin und als Verschluss eine Eisentüre. Im Waschraum daneben, aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit Heizanlage, Abfluss und Kieselpflaster, befand sich im 18. Jahrhundert die Wohnung des Haushofmeisters mit Ziegelboden. Nun gehen wir kurz in den Burghof zurück und betreten die sogenannte Eingangshalle, den übernächsten Gebäudeteil rechts. Die Eingangshalle aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts besaß im Inneren eine Steintreppe ins erste Obergeschoss mit Zwingerpforte und diente im 18. Jahrhundert auch für Schlachtungen. Von der Halle aus gelangt man in den linken Raum, das Archiv aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, dessen Funktion bis ins 18. Jahrhundert belegt ist. Gesichert mit einer Eisentüre befand sich darunter ein Gewölbekeller, zu erreichen über eine jetzt verfüllte Zugangstreppe. Außen an der Eingangshalle befand sich nach dem Dreißigjährigen Krieg eine Außentreppe über drei mit Bögen verbundenen Pfeilern als Zugang vom Zwinger zur Pforte im Südwestflügel. Rechter Hand der Eingangshalle befanden sich Räume mit zwei Gewölben. Im 18. Jahrhundert im Obergeschoss als Flur- und Schlafgemach, dem sogenannten Hochzeitszimmer genutzt, und einer Druckerei. Zurück zum Eingang der Halle. Hier befand sich ein Standerker aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit dem Hauptportal in den Südwestflügel, verziert mit dem Nhaftwappen außen. Darüber befand sich im Obergeschoss eine Pforte zur Holzbrücke, die hier zur Burgkapelle gespannt war. Gehen wir nun in Richtung des zentralen Burgfelsens. An dessen Fuß gab es im 14. Jahrhundert eine Werkstatt und einen Wohnbau, die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu einer Werkstatt mit vier Öfen umgebaut und im 17. Jahrhundert abgebrochen wurden. Bitte steigen Sie nun vorsichtig die Eisentreppe auf den Burgberg hinauf. Auf dem Gipfel selbst stand ein Gipfelbau aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, auf Resten des älteren zweiten Wohnturms aus dem 12. Jahrhundert mit zwei bis drei Obergeschossen. Erst gegen 1800 muss dieser eingestürzt sein. Die Kapelle, ein wenig unterhalb des Plateaus, aus dem 15. Jahrhundert, die über einen Profanbau von 1200 mit Gewölbe und Heizanlage errichtet wurde, wird erstmals 1432 erwähnt, mit einer Apsis nach Osten. Die reiche Ausstattung mit dem Gartenbild, der Madonna von Runding und Friedenfels, wird dabei gerühmt. Hier ist auch ein Sakristeianbau zu sehen. 2010 wurden im Altarraum ein menschlicher Ober- und Unterschenkelknochen freigelegt, wohl eine alte Reliquie. Grenze zwischen Niederbayern und der Oberpfalz, ging lange Zeit mitten durch die Burg. Der zugehörige Grenzstein auf dem Kapellenplateau lag im Altarraum. 1854 wurde die Kapelle abgerissen. Gehen wir jetzt die paar Stufen zurück auf die Spitze des Felsplateaus. Wir sind nun am Endpunkt der Audioguide-Führung angelangt. Sie können die beeindruckende Aussicht ins Regental Richtung Lamberg und Cham im Westen, ins Kammtal Richtung Furt im Wald und Tschechien Richtung Nordosten und den Bayerischen Wald Richtung Südosten bewundern. Mittlerweile wurde bei den archäologischen Ausgrabungen auf dem Burggelände mehr als 500.000 Pfund Fragmente entdeckt, zusammen weit über 5 Tonnen Material. Einen kleinen Teil davon können Sie in der Dauerausstellung in der alten Dorfkirche St. Andreas täglich von 8 bis 20 Uhr betrachten, ab Anfang 2021 auch im neuen Rathaus. Ich hoffe, Ihnen hat die Führung Spaß gemacht und Sie haben sich gut unterhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen schönen Tag wünschen die Gemeinde und die Burgfreunde Runding. Kommen Sie gesund nach Hause und besuchen Sie uns wieder einmal.